Klaus, wo bin ich stecken geblieben?
Vor den zwei letzten.
Vor den zwei letzten. Also.
Das ist richtig.
Ja, ja. Also, da bin ich euch noch schuldig. Den Konrad den VII., die Herzogin Anna die IV. Und den Reinhold den VI. So viel.
Also, da muss ich noch ein Bier trinken.
Ja, genau. Es lohnt sich. Also, dieser Konrad der VII. Ist, wie gesagt, der Sohn und der Stammhalter dann von diesem Reinhold, dem V. und der Beatrix von Teck, ist also ein Schildacher, ne? Auf der Burg Schildach geboren. Und wie gesagt, die Mutter, die Beatrix von Teck, war eben die Erbtochter. Deren Bruder ist dann also ohne Nachkommen ausgestorben oder verstorben. Und damit war sie, die Beatrix von Teck, beziehungsweise ihr Sohn, dieser Konrad der VII. Von Uslingen, Erbe von der Oberndorfer Linie der Herzöge von Teck. Das hat den Teckern von Oberndorf gehört, also Burg und Stadt Schildach, dann die Burg Brandeck bei Albersbach.
Und in Hornburg?
Hornberg noch nicht, nein. Aber Kloster Albersbach, die Vogtei von Kloster Albersbach und die Herrschaft Oberndorf. Ne? Also die Stadt Oberndorf und dann die Burg Waseneck, Waldmüssingen, Bobbingen, Wefendorf und Alt-Oberndorf. Das war also eine schöne kleine Herrschaft, die also dieser Konrad der VII. Eben als Neffe von dem letzten Tegger Oberndorfer Linie da geerbt hat oder hätte erben sollen, wenn nicht, wie oft im Mittelalter natürlich, oder auch bis zum heutigen Tag halt nicht die bösen Verwandten auf der Matte gestanden wären. Nicht? Ich habe ja vorhin gesagt, diese Tegger sind zwei Linien. Ne? Oberndorfer Linie ist es ausgestorben, aber die andere existiert natürlich noch in Auen unter Teck, nicht bei Kirchheim.
Das war die größere.
Das war die mächtigere, ja. Ja, die mächtigere Verwandtschaft, und da hat eben dieser Onkel da, nicht, hat da seinerseits dann gesagt, nee, das wird nicht urslingisch. Vogtei von Albersbach war immer Herzog von Teck, der Vogt, Stadtherr von Oberndorf immer Herzog von Teck, und hat sich eben mit Macht da reingekniet. Er war also auch ein sehr bedeutender Mann mit vielen politischen Beziehungen, und diese Institution, also Kloster St. Gallen, spielt da noch mit, wollten sich mit dem nicht verkrachen und haben dem sozusagen das dann also zugeschanzt. Andererseits hat er nicht locker gelassen und hat sehr viel Geld aufgewendet, zusammen mit seinem Vater, dem Reinhold dem V. Da ging es halt, nicht? Ich gebe dir so und so viel, wenn du mich zum Vogt machst, nicht? Hat sich überboten, und da ist sozusagen auch der Grundstein gelegt worden für den weiteren Niedergang der Urslinger. Stadt Waldenbuch, also wo die Ritterschokolade Stuttgart hergestellt wird, nicht, war noch ein schöner Urslinger Besitz, den müssen sie verkaufen, um sozusagen die Bestechungsgelder also aufzubringen, da in Albersbach und in St. Gallen. Und schlussendlich kriegt es doch der Tegger von der Auerner Linie außer Albersbach, aber der hat diesen Urslinger, den Konrad den VII. Letztlich so unter Druck gesetzt, dass er dann für 10.000 Gulden dann den Rest eigentlich dann verkauft hat an den anderen, vielleicht auch der ganzen Sache überdrüssig. Und so waren unsere Urslinger aber dann, wie der Schubring schreibt, also hatte sich das Schicksal der Herzöge von Urslingen auf das Städtchen Schildach verengt. Das hört man als Schildacher natürlich nicht so gern, nicht? Dass sich ein Schicksal auf unser Städtle verengt hätte. Nicht? Aber das ist also der Professor Schubring, den du gefördert hast als Bürgermeister für diesen Satz in seiner Doktorarbeit. Also was dem da dafür eingefallen ist.
Das kommt jetzt das Teil, das ist eigentlich eher geografisch zu sehen.
Ja. Gut, es sitzen unsere Urslinger also letztlich nur noch in Schildach. Ne? Dieser Erbe ist eine gute Partie gemacht. Der Konrad der VII., eine Verena von Kränkingen aus dem Südschwarzwald, also wohl eine gut ausgestattete Tochter von ihrem Vater her, was die Mitgift angeht. Die Ehe war wohl auch glücklich. Eine Tochter Anna, das war bereits Anna die IV., geht aus der Ehe hervor, und eben vor allem der Sohn, der Stammhalter, und es wird ja wieder nach dem Großvater benannt, also der Reinhold der VI. Schicksal von dem Konrad dem VII. Ist nicht so bekannt. Schildach ist 1375, 76 belagert worden von einem Matthias von Siegnau, steht alles in den Büchlein da drin. Und wohl bei der Belagerung ist der Uslinger, also der Konrad der VII., da ums Leben gekommen. Es gibt keine Zeugnisse mehr über ihn. Und weil der Reinhold der VI. Aber noch klein, minderjährig war, war seine ältere Schwester, diese Anna, die vierte sozusagen, diejenige, die mit ihrem Mann dann, also die Uslinger Familie, noch hat repräsentieren müssen und da letztlich die Reste von dem, was den Uslinger gehört hat, halt noch gehalten hat. Und deshalb ist diese Herzogin Anna die Vierte vielleicht auch noch wert, dass man über die redet. Und das sind jetzt lauter Männer hier, nicht? So in Freiburg könnte ich nicht also einen Vortrag halten, ohne sogenannte Frauengeschichte mit einzubringen. Nicht? Frauengeschichte habe ich vorhin reingebracht mit der Luitgard von Wittichen. Ich wusste ja auch nicht, was für Damen die Erstlinger uns heute hier dabei haben. Deshalb habe ich ein Stückle Frauengeschichte also eingebaut. Aber, oder sind Sie die Vorhut von Ihrer Frau? Ja, ja. Also, ein Stückle Frauengeschichte, diese Anna, die Vierte, die hat sich also verehelicht auf die Burg Albeck bei Sulz, über Sulz am Neckar, wunderschöne Burg, ne? Sehr schön Palast. Nicht? Da ist eben, die hat sich mit ihrem Mann, das war ein Konrad der I. von Geroldseck Sulz, nicht? Über der Palasttür, nicht? Ein sogenanntes Allianzwappen, gab es ja auch ein Büchlein mit drin, nicht? Also stegische Wappen zusammen mit dem Urslinger Wappen, sie ist nur total verwittert, man kann es eigentlich gar nicht mehr erkennen, nicht? Das ist aus Sandstein, der also total abbröckelt ist. Also ich habe da noch eine alte Zeichnung dann gefunden, die in das Büchle dort gebracht. Und da ist diese Anna von Uslingen wohl nicht unglücklich gewesen. Zumindest hat sie 7 Kinder, 7 Überlebende, 2 Töchter, 5 Söhne und hat damit die Existenz dieser Familie der Geroldsegger zu Sulz eigentlich gesichert. Und vielleicht deshalb hat das Ehepaar sich dort in diesem Allianzwappen dann eben auch verewigt. Und sie musste sozusagen, nachdem der Vater eben bei der Einnahme von Schildach 1375 oder 76 da ums Leben gekommen ist, muss sie, wie gesagt, die Familie, die Uslinger Familie, also vertreten. Und es wendet sich dann 1381 ein sehr mächtiger Mensch an sie und ihren Bruder Reinhold den VI., das war der Graf von Württemberg, das war der Eberhard der II., der den Beinamen der Greiner hat. Eberhard der Greiner ist der Zänger, der Stunk macht, ne? Und er will also Schildach ihn abkaufen. Der von Siegnau hat es zwar erobert, aber gut, war auch damals am Recht orientiert. Die Besitzrechte waren nach wie vor bei den Urslingern. Nicht? Und sie, also die Anna und der Reinhold der VI., der war damals gerade so volljährig mit 16, ne? Haben dann 1381 unser schönes Schildacher Städtle an die Schwaben, an den Graf von Württemberg dann verkauft und haben sich damit halt bei uns in Schildach sozusagen nochmal in das Geschichtsbuch von unserem Städtle da eingeschrieben. Von der Anna der Vierten gibt es eigentlich noch 2, also sehr interessante Denkmäler, habe ich beide im Büchle mit drin, in Empfingen, bei Sulz, Empfingen. Ne? Da ist also in der Kirche eine Wappentafel aus Holz bemalt. Soll ich es zeigen mal? Bin ich da? Wo also das Wappen von Geroldseck, zu Sulz, mit eben dem Urslinger Wappen nochmal abgebildet ist. Ach, ja, genau, das ist dieses Bild. Ne? Und interessanterweise ist jetzt heraldisch rechts, da ist eigentlich der Mann. Und heraldisch links, was sozusagen die mindere Position ist, ist eigentlich die Frau. Das ist bei dem Allianzwappen auf der Burg Albeck, ist das so. Und hier ist umgekehrt, hier ist getauscht. Allianzwappen, sehen Sie? Links die Frau, rechts der Mann. Ne? Und auf dieser Holztafel da ist getauscht. Und ist noch mit einer Inschrift versehen. Ja, das finde ich gerade nicht mehr. Und dieser Taus ist natürlich jetzt für Historiker unheimlich interessant. Ne? Vor allem da ist da noch auf Lateinisch so eine Gründungsgeschichte oder eine Stammgeschichte der Familie von Gerold Seck zu Sulz eben mit draufgeschrieben. Nämlich, ich habe es da auch auf Deutsch, dass sie, diese Gerold Secker zu Sulz, abstammen. Ja, väterlicherseits von den alten Römern und mütterlicherseits von der Herzogin von Schildach, Ex-Schildach, Duquesima, nicht? Also sozusagen, wir haben eine Herzogin als Stammmutter, ja, nicht? Und sie ist natürlich, Rang ist wichtig, ne? Von der Herzogin her höher, höher als Königin. Und deshalb die Vertauschung vom Wappen, nicht? Der prominente Platz hat sie jetzt, ne? Und der weniger prominente Platz hat er. Heraldisch rechts, heraldisch links. Okay. Das sind so kleine Beobachtungen. Ja. Und das waren wohl die Söhne von dem Ehepaar, der Gerold Secker zu Sulz in Empfingen. Das hat ihnen gehört, diese Wappentafel, die ist also restauriert jetzt. Die hängt also schön weit oben, sodass man sie schlecht fotografieren kann. Ich habe extra einen suchen, beauftragen müssen, der mir das Bild dann gemacht hat. Und ist aber ein weiteres schönes Urstlinger Denkmal. Ja. Diese Wappentafel in dieser Empfinger Kirche mit dieser also Nennung von dieser Duquesa de Schildach, nicht? Das ist mal schön, Herzogin von Schildach, nicht? Also nicht Herzogin von Urstlingen, jetzt haben wir sie sozusagen.
Ja,
jetzt haben wir sie als Herzogin von Schildach und in der Sulzer Stadtpfarrkirche hat man das nochmal, da hatten später Gerold Secker zu Sulz dann noch mal dieser Duquesa von Schildach sich erinnert und hat da ein Grabmal für seine Frau, das ist dieses Bild im Büchle, ne? Können Sie ja dann mal angucken, sie eben auch nochmal erwähnt, ne? Mit dieser Stammsage der Familie, sie, die Gerold Secker, würden also abstammen aus Rom, ne? Und eben von dieser Duquesa de Schildach, ab Ursinis summe ratificata, also die von den auch römischen Ursini letztlich herstammt. Nicht? Die Urstlinger hatten ja auch diese Stammsage.
Genau, die hätten ja den Nachspruch darüber, den Römer abzusprechen.
Eben, nicht, dass diese Ursi oder Ursini eben letztlich römische Patrizier sind. Ne? Das so im Spätmittelalter, in der Renaissancezeit, hat sich jede adlige Familie so eine Herkunftssage zugelegt, möglichst weit zurück. Ne? Möglichst weit zurück heißt also Römer, Griechen, Trojaner, so, das ist also das, was gewünscht war, nicht? Und das ist hier verewigt sozusagen in der Wappentafel da und in diesem Stein da in der Stadtpfarrkirche in Sulz am Neckar. Und für uns Schildacher ist das genauso ein historisch interessanter Punkt. Duquesa de Schildach, wie für Sie, also von den Ursinis. Ich habe es ja da abgedruckt und auch übersetzt. Nicht? Insofern kann man das schön hier nachvollziehe. Das ist übrigens dem Klaus Schubring nicht untergekommen. Der hat gestaunt. Er wusste das nicht. Ne? Weder die Wappentafel kannte er noch also den Stein da von Sulz. Nicht? Da habe ich ihn so ein bisschen. Man muss ja immer ein bisschen besser sein als der andere. Ne? Also ein bisschen überholt. Ne? Insofern gehört diese Herzogin Anna die Vierte schon eine wichtige Frau in dieser Urstlinger Familie. Ne? Deshalb soll sie eben da auch erwähnt sein und sie haben ja auch nichts dagegen, wenn wir jetzt eine Frauengeschichte da machen. Ne? Gut, es bleibt da Reinhold der Sechste, der Letzte. Ne? Der Letzte seines Stammens, Namens. Ne? 1363 etwa geboren, 1442 gestorben, 79, der ist also sehr alt geworden und der ist also derjenige, der ja der bekannteste ist, nicht? In Urstlingen genauso, vor allem bei uns in Schildach, nicht? Also Urstlinger Hof ist nach ihm benannt, im Rathaus haben wir ihn ja in der Mitte, nicht? Also da, wo der Bürgermeister das Zimmer dahinter hat, da thront vorher der Herzog von Urstlingen, das heißt, wenn man da ins Rathaus, da ins Rathaus geht, da wird man erstmal beeindruckt, nicht? Oh, und dann muss man da durch und landet dann beim nächsten Ort.
Ja, okay, ja.
Also schon eine Art psychologische Kriegsführung, die da in Schildau Adolf da. Also, ja, ich kam ja immer sehr beeindruckt an bei dir da oben. Das hängt damit zusammen. Ne? Andererseits, ne, gibt es ja diesen bekannten Satz von dem Schweizer Historiker oder Geschichtsschreiber Tschudi, Ägidius Tschudi, war ein armer, verdorbener Bettelherzog, saß zu Schildach am Schwarzwald, das hören wir es wieder nicht so gern, armer, verdorbener Bettelherzog, saß zu Schildach am Schwarzwald. Und die Erstlinger hören das wahrscheinlich auch nicht so gern, ne? Dass man einen dann
ehren. Ja, also
das steht bei diesem Tschudi, steht da beim Tschudi drin. Ja, ne? Jetzt komme ich natürlich und sehe das ganz anders.
Sehr gut.
Ich will mich ja da noch ein bisschen nachher.
Ja.
Ja, ja. Also gut, Schicksal kann man natürlich nur ganz oberflächlich erschließen. Wir haben ja nicht über alles eine Urkunde. Ich denke, er hat ein hartes Schicksal gehabt. Da war so 11, 12, ne, als die Burg Schildach da erobert wurde von dem Matthias von Siegnau. Musste fliehen, ist wohl auf die Burg Albeck nach Sulz zu seiner Schwester gekommen, dort halt großgezogen worden. Der Vater ist da bei der Belagerung von Schildach ums Leben gekommen. Ne. Lebt dann bei der Schwester, wie gesagt, wie vorhin gesagt, ne, tut er sich dann mit der Schwester zusammen, als der Graf von Württemberg dieses Schildach, Burg und Stadt für 6.000 rheinische Gulden dann kaufen möchte. Aber auch der mächtige Graf von Württemberg, der Eberhard der Greiner, hat nicht so viel Bargeld flüssig, ne, das ist Ratenzahlung, also vereinbart, auch damals in den Kreisen. Und so lang hat dieser Reinhold der VI. Schildach, bis also bezahlt ist, als Pfand. Als Pfand, ne, da. Jedes Jahr trudeln da ein paar hundert Gulden ein, ne, mit Verzinsung. Dauert es dann etwa noch 20 Jahre bis 14-15 oder noch länger, ne, bis also das abbezahlt ist. Und so lang zieht er wieder da ein, wo er auf die Welt gekommen ist, wo er geboren ist, nämlich auf der Burg Schildach bis 1415. Und er hat jetzt sozusagen das gleiche Problem, wie ich es vorhin skizziert habe, ein Ritteradliger, kein Territorialherr. Wie gestaltet er sein adeliges Dasein von morgens bis abends? Er hat das Problem, wie der lebte ein bisschen später, Götz von Berlichingen, bekannterer Zeitgenosse von ihm, oder der Hans von Rechberg, der in Schramberg, die Burg Hohen Schramberg gebaut hat, ne, wie sie also ihren adeligen Status inne haben. Denn einerseits sind sie natürlich stolz, sie sind Träger von Herrschaftsrechten, sie beherrschen Land und Leute, ne, haben Höfe, haben abhängige Leute, haben Ländereien, haben ja, Zollrechte zum Beispiel, Herrschaftsrechte, ne, aber es bringt es halt finanziell letztlich nicht. Erste Strategie, habe ich vorhin ja schon erwähnt, gute Heirat hat dieser Reinhold der VI. Also geschafft. Um 1400, da war er etwa 35, hat er eine Anna von Üsenberg geehelicht. Üsenberg, also Burg und Kaiserstuhl, aus dem alten Breisgauer Geschlecht, eine Erbtochter ihrerseits, nicht? Aber da hat natürlich ein böser Onkel, ein Vormund erstmal, das die Hand drauf gehabt. Nicht? Hat also Riesenmühe, da das Erbe einzutreiben, einerseits, und andererseits war diese Üsenbergerin, diese Anna, ihrerseits schon verwitwet, Frauenschicksal, als Kind war sie verlobt, dann verheiratet mit einem Hornberger, Hornberg im Gutachtal, und war da Witwe geworden, verehelicht sich neu, und die Hornberger Verwandtschaft sagt, du hast jetzt einen neuen Mann, du kriegst von uns nichts mehr, nicht? Und der weitere Streitpunkt war jetzt, dass sie einerseits also das Üsenberger Erbe von ihrem Vormund locker macht und andererseits ihre Ansprüche, die sie durch die Heirat mit dem Hornberger da gehabt hat, alt auch realisieren kann. Ne? Und da ist dieser, ihr Mann, der Reinhold der VI. Erstmal länger damit beschäftigt, nicht? Bis da sozusagen all die Kompromisse also geschlossen sind. Aber das klappt dann und ab 1412, 15 haben sie dann einen Wohnsitz drüben im Gutachtal auf der Burg Hornberg, haben einen Anteil am Städtchen Hornberg. Inzwischen hat der Graf von Württemberg ja die Raten für Schildach dann auch bezahlt, nicht? Sodass unser letzter Urslinger dann drüben in Hornberg residiert, auf dem Schlossberg über der Stadt Hornberg, etwa seit, wie gesagt, 1412. 15 hat es also sozusagen geschafft, aus dem Erbe der Frau hier das rauszuschlagen, was ihm jetzt wieder ein standesgemäßes Leben ermöglicht hat. Ne? Und den Rest hat er aufgrund von dem, was er war, Adliger, Soldat, Kämpfer, Militär, militärischer Führer, dann eben bestritten, wie was vom Großvater ja wissen, vom Reinhold V. Soldritter, Italien, nicht? Nur war die Zeit der deutschen Adligen in Italien vorbei. Die Nachfrage dort nach deutschen Söldnern hat aufgehört mit dem 14. Jahrhundert, aber jetzt sind die deutschen Territorialherren sozusagen interessiert an Militärs und er verdingt sich also jetzt bei Städten und eben bei unseren Fürsten als militärischer Führer, als Soldritter. Dann gibt es noch die weitere Möglichkeit, da komme ich dann nachher drauf, sich als Fehdehelfer zu betätigen. Das ist also auch eine interessante Geschichte, sodass wir jetzt ein Leben vor uns haben, nicht? Von einem Mann, der jeden Tag auf sein Schlachtross gesessen ist und zuerst von Schildach und danach von Hornberg aus halt losgeritten ist mit seiner Mannschaft und irgendwas war halt immer zu erledigen. Nicht? Irgendwas war immer zu erledigen. Zum einen war man befreundet, war man verwandt, musste Freunde, Verwandte unterstützen. Nicht? Das sind Adelsgruppen. Da also ein Herr von Falkenstein im Höllental hat halt Fehde mit der Stadt Freiburg, ruft seine Genossen, Urslinger kommt, hilft dem Falkensteiner gegen Freiburg. Bei den Herren von Geroldseck, Hohen Geroldseck, also Schutter über Kinzigtal, Schuttertal, nicht, war Bruderkrieg. Nicht? Da stehen zwei Brüder gegen die zwei anderen Brüder. Der Vater wird darüber wahnsinnig. Nicht? Die einen kämpfen gegen die anderen. Unser Urslinger hilft den beiden jüngeren Brüdern gegen die beiden älteren. Nicht? Also man gerät, auch wenn man nicht will, aufgrund von Verpflichtungen halt, ne? Gerät man da einfach in diese Händel, in diese Fäden rein. Das ist also ein Teil seines Daseins. Der andere Teil, dass er sich halt verpflichtet, wie gesagt, als Söldner, beim Herzog von Österreich, beim Markgraf von Baden, bei der Stadt Straßburg und er ist eben als Dux, als Herzog immer gleich Anführer. Ist klar, also Stadt Straßburg steht da ganz oben, unter ihm 277 andere Söldner, aber er ist ganz oben, also ist er der Führer von diesem Söldnerhaufen, den er, ich weiß nicht, wohin führt. Und jetzt kommen natürlich die Chroniken und schreiben, nicht? Und da gibt es so manchen Handstreich, manche Heldentat, manches Husarenstückchen, ne? Was der also da gebracht hat. Nächtens haben sie Oberndorf überfallen, nicht? Brandschatz geplündert, nicht? Das war in einer Fehde. Dann hat er mal Streit gehabt mit einem Ulrich von Hornberg wegen Schmachworten, nicht? Die haben sich halt an Kragen gegangen. Zweikampf, nicht? Das geht ja nicht anders unterm Adel, nicht? Wer mich beleidigt, der Butzi, nicht? Dann Zweikampf, nicht? Und vor den Herzögen von Österreich, nicht? Machen die halt da ein Duell, nicht? Bis die Herzöge sagen, es reicht jetzt, ihr seid beide gleich gut und damit sind die Schmachworte gesühnt. Die Burg Hohengeroldseck wird belagert in diesem Geroldsecker Bruderkrieg, nicht? Ein Handstreich, das zu nehmen, haben sie also Steine in den Korb also gepackt und haben diesen Korb gegen den Burgfelsen bumsen lassen. Da sind die oben aufgewacht, dachten, die ganze Burg kracht zusammen und sind rausgesprungen, Erdbeben, was weiß ich. Ne? Und der Urslinger als erster dann da eingedrungen. Die Burg Hohengeroldseck war also eingenommen. Burg Schenkeburg haben sie belagert, unser Kloster Wittichen haben sie belagert, ne? In diesem Geroldsecker Bruderkrieg. Unser Urslinger war halt, also soll ich jetzt Urslinger sagen, war halt immer mit dabei. War halt immer mit dabei. Eine zweite interessante Sache. Fehdehelfer, nicht? Also das ist uns ja etwas total Fremdes, dieses Fehderecht im Mittelalter, nicht? Also diese Selbsthilfe, nicht? Die also da nicht gang und gäbe war, aber also oft vorkam. Der Adel besitzt dieses Fehderecht, also das Recht auf gerichtliche Selbsthilfe, wenn die Gerichte ihm nicht selber haben helfen können. Und es war natürlich, was wir heute haben, Staatsanwälte, Polizei, unterentwickelt oder gibt es nicht, vor allem im Spätmittelalter, der Kaiser, ja schwach, das Reich schwach. Ne? Es gibt zwar Gerichte, Hofgericht in Rottweil, die sprechen Urteile, aber es ist niemand da, der das Urteil umsetzt. Auch umsetzt oder vollstreckt. Mhm. Nicht? Und da gibt es dieses Institut dieser sogenannten Fehdehelfer, der also Recht bekommt vom weltlichen oder auch geistlichen Gericht, der kann sich so einen sozusagen mieten oder pachten. Ne? Und da hat dieser, unser Urslinger, also, das geht es nicht mit anderen Adligen, sondern mit Kaufleuten, mit Bürgern, also mit Leuten wie wir, ne, hat er sich denen als Fehdehelfer zur Verfügung gestellt. Ne. Bekannt ist eine Sache mit einem Bürger aus dem Allgäu, Werner Rosshaupter, gegen die Reichsstadt Nürnberg. Ne. Der hat sich also den Rosshaupter drüben auf der Burg Hornberg versteckt und hat sich damit also sozusagen den Zorn der großen Stadt, Reichsstadt Nürnberg, dafür eingeheimst. Und ganz berühmt oder berüchtigt ist die sogenannte Gruber-Fehde an Johann Gruber, das ist ja alles im Büchle stets drin, der hatte Ansprüche gegen Bern. Nicht? Und alle weltlichen und geistlichen Gerichte bis zum Papst haben gesagt, jawohl, der Johann Gruber hat Recht, dem hat man Unrecht getan und ihr, die Schweizer Städte, ihr habt dem zu seinem Recht zu verhelfen. Und die sagen, was gehen mich die Händel von dem Gruber da an? Nicht, nicht? Und er hat sich den Urslinger als Fehdehelfer geholt. Und was macht er als Fehdehelfer? Das Ziel ist ja, dass die also ihrer Verpflichtung, diesem Gruber zu helfen, nachkommen. Also werden die gepiesackt. Jetzt ein Angriff gegen Bern oder Basel oder Zürich oder Solothurn hat unser Urslinger jetzt auch nicht riskieren können. Aber der konnte Bürger von denen piesacken. Bürger, die unterwegs waren als Kaufleute mit ihrem Kaufmannszug. Nicht? Die ziehen hier durch, möchten die Schönheit vom Schlichenklamm kennenlernen. Nicht? Und da lauert er und die werden überfallen, es wird ihnen kein Haar gekrümmt, nicht? Aber die Beute wird weggeführt und die schmachten dann auf der Burg Hornberg. Nicht? Da geht ein Bote nach Basel, wir haben so und so viel von euch, Lösegeld, unsere Unkosten, nicht? Und außerdem sollt ihr dem Gruber zum Recht verhelfen. Nicht? Das sagen die in Basel. Ja, was machen wir jetzt? Nicht? Das Lösegeld fließt, das fließt sehr reichlich. Nicht? Die kosten ja jeden Tag die Kerle unten im Gefängnis. Nicht? Logis, Verköstigung, Fürstenbergbier, so, Bratwurst. Nicht? Das hat sich dann summiert. Nicht? Und das war einträglich. Das war einträglich. Nicht? Und da hat er sich natürlich verhasst gemacht. Ne? Da kommt auch der Ausdruck Raubrittertum her. Ne? Der fühlte sich total im Recht. Ne? Er hat ja als Fehdehelfer für den Gruber eben gegen diese Städte das gemacht, um diesem Gruber zu helfen. Ja. Nicht? Aber es ist klar, wer bat es aus? Der kleine Mann oder der Kaufmann, nicht? Der konnte ja auch nichts dafür. Nicht? Aber und er war weit weg sozusagen von Zürich, Bern. Ne? Wiewohl, einmal haben sie dann eine Strafexpedition ins Gutachtal gemacht. Nicht? Da wurde also Hornberg also belagert. Ne? Sie haben da aber das letztlich nicht erobert. Oder unser Urslinger war über alle Berge. Die Stadt Zürich hat dann also, wir kennen es vom Wilden Westen, also Kopfgeld ausgesetzt. Nicht? Tot oder lebendig. Das waren noch andere Fehdehelfer, 200, 100 Gulden, 300, 150, das ist jetzt ein bisschen kleiner, 100, nicht? Und der Urslinger, 600 Gulden, wer den, tot oder lebendig, nicht? Kriegt 600 Gulden, nicht? Und Graf von Zollern hat da auch unterschrieben. Und Graf von Zollern hat sich hergegeben, nicht? Den Urslinger, den Urslinger auszuliefern, nicht? 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 Hatten aber nicht verwischt oder wollte ihn nicht erwischen. Nicht? Also so weit ging das. Und von daher kommt natürlich Judy, armer Bettelherzog, nicht? Nicht? Saß zu Schildach, nicht? Der war total verhasst natürlich, ne? Weil er sie gepiesackt hat. Ne? Aber für ihn war das also rechtens, und er war auch bei seinen adligen Standesgenossen, die haben ihm geholfen, nicht? Auch beim Herrscher, beim König, er war am Konzil von Konstanz, nicht? Hat da Bittschriften vorgebracht, er war anerkannt, nicht? Denn es war ein legitimes Mittel, ja, ja, nicht? Ja,
ja. Aus der Standessicht war das alles in Ordnung.
Natürlich war das in Ordnung, und ja, für ihn war das natürlich profitabel.
Ja, natürlich
war das profitabel und relativ ungefährlich, ja, auch, nicht? Weil er sich dann immer in die letzten Tälchen vom Schwarzwald hat zurückziehen können, wo ihn keiner also hat also ausräuchern können. Ne? Und insofern also kommt also in dieser Schweizer Geschichtsschreibung, der Tschudi ist ein Schweizer, ne, kommt eben dieses Negative, dadurch, nicht? Weil die Städter, die haben ihn gehasst, er ist unser ärgster Feind, schreiben die, nicht? Unser ärgster Feind, also ein Urslinger, das können wir wieder zusammenkommen, der Herzog von Schildach, der Herzog von Urslingen ist unser ärgster Feind, als Schildach und Urslingen wieder zusammen. Steht also im Abschied der eidgenössischen Städte von der Stadt Luzern unterzeichnet. Nicht? Also, das war also schon eine Type. 75 muss er gewesen sein, also jünger wie du. Da hat er die letzte Fehde gemacht. Die letzte Fehde gemacht, ein Eger. Nicht? Also, nicht? Also noch in jungen Jahren sozusagen, wie du, hat er ein mächtiger Zug von Adel, da waren 1500 Adlige, waren da zusammengekommen, sind gegen Bischof von Konstanz gezogen, 1440 bis 42, da reitet er 75-jährig hoch zu Ross mit, nicht? Und haben den Hegau, den Klettgau verheert. Die haben Tingen am Hochrhein, haben sie also versucht einzunehmen, wurden dort zurückgeschlagen. Was man in Tingen übrigens noch weiß bis zum heutigen Tag, steht im Büchle drin, die feiern ja jedes Jahr den Schwitzertag. Ja. Nicht? Und erinnern sich daran, dass sie damals gegen den Herzog von Urslingen siegreich waren. Nicht?
Ja.
Ich habe das dann ein bisschen auf eine andere Jahreszahl gebracht, aber da ist sozusagen neben Irslingen, Schildach, ist auch Tingen am Hochrhein ein Ort, wo also der Herzog von Urslingen noch eine Größe ist, nicht? Ne? Und Spoleto natürlich,
ja,
nicht? Also wir vier könnten sozusagen eine Städtepartnerschaft gründen.
Ja, aber doch einiges
vor,
ne?
Ja.
Nicht? Und
hat der auch mit der Päpstin was gehabt?
Mit der Päpstin, ja. Also die war, glaube ich, im anderen Jahrhundert. Sonst hätte es vielleicht auch mit der noch angefangen. Ne? Ah ja, und da sind auch Kaufleute da, den Hochrhein hochkommen in Untersee, und da lag der Urslinger mit anderen, der Hans von Rammstein, ne? Und hatten Seile über den Rhein oder über den Bodensee gespannt und diese Schiffe gekapert. Nicht? Ulmer Kaufleute und sonstige Oberschwäbische. Ne? Und die Beute war so groß, dass man 50 Bauern auf 200 Pferden gebraucht hat, um die also auf den hohen Stoffeln, glaube ich, zu bringen. 120.000 Gulden haben sie Beute gemacht. Und das war jetzt nimmer unbedingt natürlich Fehderecht. Da wollten sie halt tatsächlich sich bereichern. Nicht? Da hat man also mal zugeschlagen, das ist klar. Der Urslinger selber war damals, heißt auch in der Zimmerschen Chronik, in großer Armut. Der brauchte einfach nicht. Und da hat man dann natürlich schon in diesem Raubrittersinn dann. Und bei dieser, also Fehde da im Hegau 1442 ist er dann verstorben. In Weiterdingen im Hegau, also ein Dorf unterhalb von Hohenstoffeln. Ich war dort mal in der Kirche, aber gut, es sind viele adlige Grabsteine, aber kein Urslinger. Sonst hätten wir da vielleicht noch ein mehr. Und, aber er muss dort in der Kirche begraben worden sein, 1442.
Er ist dort begraben?
Ja, ja, in diesem Weiterdingen.
Also nicht jetzt in Schildach in
der Kirche? Nein, der ist ein Weiterdingen im Hegau. Ja. Und die Sitte war, wenn mit dem Adligen eben seine ganze Familie, sein Geschlecht ausgestorben ist, hat man den Schild genommen und zerbogen, zerbeult und Schwert über seinem Grab, also zerbrochen und ins Grab. Und damit war Urslingen, aber nicht Erstlingen, Erstlingen also zu Ende. Kinder hat er illegitime gehabt. Ich weiß nicht, warum die Anna von Üsenberg ihm keinen Stammhalter gebracht hat. Und Heinrich Urslinger, eine gute Urslingerin, hat er als illegitime Kinder dann gehabt. Und es war mit 79 Jahren wohl ein sehr rastloses, nicht? Aber sehr abenteuerliches, aber sagen wir mal, ein hochinteressantes Leben damit beendet. Ne? Und nicht von ungefähr, ist ja also bis heute also populär, und er brachte uns ja jetzt auch heute hier zusammen. In Hornberg hat man ihm einen Jahrtag in der Kirche also gestiftet, nicht die Erben, die Biolzeger zu Sulz, das hat die Reformation dann leider beendet. Bei uns in Schildach ist der Urslinger, der letzte Urslinger, eigentlich eine feste Größe. Nicht? Der ist klar, der lebt nicht nur durch das Bild am Rathaus, vor allem halt durch unser Stadtwappen, ne? Eine eigene Geschichte, ne? Das muss er direkt irgendwie. Er hatte ja einen Schultheiß in Schildach, nicht, als sein Verwalter für das Städtle, muss er ihm mal das Recht gegeben haben, sein Urslinger Siegel eben hier zu benutzen, zu führen. Das haben wir übrigens noch in Schildach, nicht. Wir bereiten es jetzt gerade vor, das museal zu präsentieren. Das muss stammen aus dieser Zeit, frühes 15. Jahrhundert. Das ist also eine große Kostbarkeit. Ja, ja. Eine Ausführung in Kupfer und eine in Silberhammer. Sogar zwei. Also ich habe es ja auch abgebildet. Eine schöne Sache. Dann die Hornberger, die mögen ihn nicht so. Nicht? In der Hornberger Stadtgeschichte heißt, er hat eine verderbliche Rolle dort gespielt. Insofern liegt es halt an uns, ihn ein bisschen hier ihm eine Ehrenrettung zu geben. Vom Schwitzertag in Thiengen, weil zu Thiengen habe ich schon geredet. Und dann bleiben halt noch die Erstlinger mit ihrem Ritter an der Fasnet, nicht, die sozusagen die alten Irslinger oder Urslinger eben auch jedes Jahr ja aus der geschichtlichen Versenkung wiederholen und wieder aufleben lassen. Und für mich als Historiker, was gibt es Schöneres, als wenn Geschichte mal wieder ein bisschen lebt oder belebt wird? Das wollte ich zum Schluss noch sagen. Vielen Dank.